Respekt, der Podcast vom LSVD.
Und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Respekt, dem Podcast vom LSVD. Was haben wir vor? Wir wollen ab sofort über Themen der LSBTI-Community sprechen, Themen, die euch und uns bewegen. Einmal pro Monat, unsere Positionen und Projekte, unsere Partner. Wir nutzen den Vorteil des Podcasts, den einen oder anderen Punkt auch mal ausführlicher besprechen zu können. Wir freuen uns dabei auf euch. Willkommen zur ersten Ausgabe mit Danilo Höpfner. Menschen, die sich an Flugzeuge ketten, Menschen, die nur eines wollen, raus aus dem Land. Die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan schockte die Welt im letzten Jahr und die Schockwellen, die sind nicht vorüber. Denn die Folgen halten an und sie betreffen auch uns. Das ist unser Thema heute.
Kaum einer nimmt so richtig Notiz davon, aber Deutschland schickt regelmäßig abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan. Obwohl Afghanistan, wie die UNO sagt, der Ort des tödlichsten Konflikts der Welt ist. Erst gestern wieder gab es eine Serie von Bomben in Kabul. Erst gestern wieder landete eine Maschine aus München mit abgeschobenen Asylbewerbern aus Deutschland an Bord.
Ein Ausschnitt aus der ARD-Sendung Panorama war das. Über absurde Abschiebungen. Die Abschiebung von queeren Geflüchteten, die wollen wir uns heute anschauen. Und das tun wir mit Patrick Dörr, Vorstandsmitglied beim LSVD-Bundesverband.
Respekt, der Podcast vom LSVD.
Seit der Machtübernahme der Taliban im letzten Jahr sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Personen in akuter Lebensgefahr. Wir sprechen von Verhaftung, Folter und Ermordung. Patrick, gibt es denn seitens des LSVD zu den betroffenen Menschen vor Ort, ich denke mal, wir können nicht davon ausgehen, dass es dort eine LSBTI-Vertretung gibt, gibt es da Kontakt?
Genau, es gibt natürlich unter der Taliban-Herrschaft jetzt keine LSBTI-Vertretung in Afghanistan. An und für sich hat es auch schon vor den Taliban nicht gegeben. Und tatsächlich sind wir deswegen vor allem in Kontakt mit ILGA Asia zum Beispiel, also unserem Dachverband in Asien dann in dem Fall, dem queeren Dachverband, und sind darüber dann auch in Kontakt natürlich mit Menschen in Afghanistan oder Menschen, die zum Beispiel schon nach Pakistan geflüchtet sind aus Afghanistan. Aber wir haben ja auch ein Projekt Queer Refugees Deutschland und an dieses Projekt wenden sich im Grunde täglich Personen, die in Gefahr sind in Afghanistan, die Schutz suchen, die nicht wissen, was sie machen können, wie sie fliehen können. Und darüber erfahren wir natürlich auch sehr viel darüber, wie die Lage in Afghanistan im Moment ist.
Was wissen wir denn über die Lage in Afghanistan und auch über das Alltagsleben der Menschen vor Ort?
Naja, das Alltagsleben in Afghanistan für queere Personen war ja schon immer relativ schwierig. Ein offenes Leben war im Grunde nie möglich gewesen als queere Person. Daran hat sich nichts geändert. Es ist aber wesentlich schlimmer geworden. War es vorher eine vielleicht für viele Personen eher abstrakte Gefahr, wo natürlich auch die Gefahr im Raum stand, dass man entdeckt wird, ist es jetzt so, dass die Taliban ein ganz erklärtes Ziel haben, nämlich zu versuchen, die queere Community, queeres Leben in Afghanistan auszulöschen. Das heißt, wir wissen inzwischen sogar schon von, auch über unsere Partnerorganisationen, von Lagern, in die queere Personen verschleppt werden mit dem Ziel, ja, das queere Leben zu vernichten, zu töten.
Um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, von welcher Lebenswirklichkeit wir da sprechen. Wir hören mal rein, hier ein 25-jähriger Homosexueller erklärt, worum es in Kabul geht.
I try to be optimistic, but I can't, because here's the thing.
Ich versuche optimistisch zu sein, aber ich kann es nicht, denn die Tatsache ist, dass es Frauen nicht erlaubt ist, rauszugehen. Also wie können wir, Homosexuelle, dann abwarten und hoffen, dass uns etwas Gutes widerfährt oder dass sich die Taliban uns gegenüber fair verhalten würde? Sie haben ihre Meinung zu uns klar ausgedrückt. Das ist etwas, was wir verbieten. Das ist eine Sünde. Es ist eine große Sünde. Wenn die Taliban Bescheid wissen, wissen sie definitiv, dass du an bestimmten Sachen beteiligt warst, und sie werden dich als eine bestimmte Person identifizieren, in diesem Fall als Schwuler. Also werden sie dich beispielsweise von einem hohen Gebäude runterwerfen. Das ist ihr Gesetz. 1996 gab es in Kabul nicht viele hohe Gebäude, aber jetzt gibt es eine Menge davon. Sie werfen dich einfach so runter. Und wenn du trotzdem überlebst, dann bist du dran. Oder sie werfen eine ganze Mauer auf dich. Oder sie erschießen dich einfach. Das ist die einfachste Variante. Eine Befragung anonym durchgeführt von der Nachrichtenagentur AFP. Von Hochhäusern schmeißen haben wir gehört, oder wenn man Glück hat, erschießen. Jetzt kommt die Bundesregierung und das deutsche Asylrecht ins Spiel. Denn es geht ja nicht nur um afghanische Flüchtlinge. Viele aus arabischen Staaten oder dem Iran kommen hinzu. Nun war es ja bisherige Praxis, dass das Bundesflüchtlingsamt bei der Bearbeitung von Asylanträgen von LSBTI-Personen eine sogenannte Verhaltensprognose zum Einsatz brachte. Was ist das und worum geht's da?
Es geht dabei um die Praxis des BAMF, die eigentlich seit Jahren gang und gäbe ist. Und zwar ist es ja so, dass wenn eine Person, auch jetzt nicht wegen LSBTI, können auch andere Gründe sein, wenn eine Person nach Deutschland flüchtet und einen Asylantrag stellt, dann wird natürlich geschaut im Rahmen dieses Asylverfahrens, wie gefährlich wäre es für diese Person, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren müsste. Und wenn diese Prognose, Gefährdungsprognose ergibt, dass das sehr gefährlich wäre, dann erhält diese Person in Deutschland Schutz. Und wenn die Prognose etwas anderes ergibt, dann erhält sie keinen Schutz. Hinzu kommt dann aber noch eine Verhaltensprognose. Das heißt, dass man sagt, naja, die Gefährdung in dem Herkunftsland hängt auch davon ab, wie sich diese Person in dem Herkunftsland bei Rückkehr verhalten würde. Und das wird im Grunde auch bei queeren Personen angewandt. Das heißt, es wird geschaut, zum Beispiel bei einem schwulen Mann oder einer lesbischen Frau aus dem Irak oder aus Marokko oder auch aus anderen Verfolgerstaaten, naja, wie wird sich diese Person verhalten, wie offen wird sie leben, wenn sie in ihr Herkunftsland zurück müsste? Wird sie ein Doppelleben führen, im Geheimen leben, oder würde sie einen offenen Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität haben? Und dann ergibt sich daraus natürlich eine andere Gefährdungslage. Wenn man geheimlich lebt, dann ist natürlich das Risiko zumindest geringer, dass man entdeckt wird und dass man vielleicht auch mit den schlimmen Konsequenzen leben muss. Und vor dem Hintergrund dieser Verhaltensprognosen bei queeren Geflüchteten wurden dann auch immer die Asylgesuche von solchen queeren Personen immer wieder abgelehnt, wenn gesagt wurde, naja, diese Person würde bei Rückkehr ohnehin geheim leben, könnte sich so vor Verfolgung, vor Gewalt relativ gut schützen. Dann sind auch negative Asylbescheide gegangen für Personen aus den schlimmsten Verfolgerstaaten. Also uns liegen beispielsweise Bescheide vor von queeren Personen aus Iran und aus Pakistan, deren Asylgesuche abgelehnt wurden. Und das, obwohl ihnen geglaubt wurde, dass sie queer sind, aber einfach, weil gesagt wurde, naja, du kannst dich ja durch ein Doppelleben vor der Gewalt, auch vor der staatlichen Gewalt schützen.
Mal davon abgesehen, dass das menschlich, sehr unmenschlich klingt an der Stelle, aber ich versuche mir das vorzustellen, eine Prognose, das basiert ja nicht auf wissenschaftlichen Daten. Das heißt, dass am Ende ein Beamter eine Prognose abgegeben hat und dadurch aber auch das Schicksal der Person entschieden hat.
Genau das ist der Fall und das ist auch Teil der Kritik. Wir sagen, erstens ist es unmenschlich, was du auch erwähnt hast, zu sagen, und das ist die Argumentation, dass es Leute gäbe, die aus einem eigenen freien Willen ein Doppelleben führen wollen. Wir sagen, das ist nicht der Fall. Wenn Personen das tun wollen, ein Doppelleben führen, dann ist das in der Regel die Folge davon, dass ihre Identität in dem Herkunftsland als Schande, als Sünde, als Krankheit, als Verbrechen angesehen wurde. Dann spricht man halt auch von internalisierter Homophobie. Und die bringen sehr viele Geflüchtete mit nach Deutschland eben. Also Scham und Hass auf sich selber. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, dass diese Prognosen auch überhaupt nicht valide sind. Die basieren auf relativ wenig. Man muss dazu auch wissen, die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen und hier einen Asylantrag stellen, kommen meistens innerhalb von einer Woche ins Asylverfahren im Sinne davon, dass dann innerhalb von einer Woche die Anhörungen stattfinden. Das heißt, eine Person, die vielleicht 30 Jahre lang gelernt hat, dass sie sich verstecken muss, dass das der Weg ist, sich zu schützen, muss sich dann im Asylverfahren outen. Und dann auch natürlich noch darstellen, dass sie out and proud leben will sozusagen, um Schutz zu bekommen. Und das ist natürlich absolut zynisch.
Ja, und vor allem, es klingt ja auch nach 50er Jahre Herangehensweise. Wenn ihr da Gespräche hattet mit den Ministerien, mit den Behörden, was waren denn da die Argumente, um diese Praxis zur Anwendung zu bringen?
Also tatsächlich haben wir relativ wenig Argumente zu hören bekommen in unseren Diskussionen mit zum Beispiel dem Bundesamt für Flüchtlinge und Migration. Wir haben aber sehr klare Vermutungen, was die Gründe sind. Es ist ja so, dass es im Asylverfahren für queere Geflüchtete im Kern um zwei Fragen geht. Es geht einmal um die Frage, wird der Person die vorgetragene Geschichte überhaupt geglaubt? Also wird der Person geglaubt, dass sie zum Beispiel auch schwul, lesbisch, bi, transgeschlechtlich ist? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist die, um die es ja auch heute geht, wie gefährlich wäre es dann für diese Person, ins Herkunftsland zurückzugehen? Und ich glaube, die Sorge des BAMF ist immer die gewesen, dass wenn sozusagen diese zweite Frage, wenn es da schwieriger wird, darüber zu begründen, dass man eine Person ablehnt, dann reduziert sich alles nur noch auf die Frage bei vielen Verfolgerstaaten, glaube ich jetzt diesem Mann zum Beispiel, der vor mir sitzt, dass er schwul ist, glaube ich dieser Frau, dass sie transgeschlechtlich ist oder nicht. Und da war die Sorge groß, dass sich alles um diese auch, und das muss man zugeben, sehr, sehr schwer zu beurteilende Frage geht.
Der LSVD hat immer wieder deutlich gemacht, dass er die Bundesrepublik hier in der moralischen Verantwortung sieht, gefährdete LSBT-Personen aus Afghanistan etwa auch aufzunehmen. Was heißt denn das für die Fälle, in denen das nicht geschehen ist? Also Fälle, in denen das Land Menschen, die hier um Hilfe gebeten haben, auf ihr Verderben abgeschoben hat. Was bedeutet das für die moralische Verantwortung des Landes?
Wie du sagst, wir sehen Deutschland ganz klar in der moralischen Verantwortung. Deutschland war selber lange Verfolgerstaat, nicht nur unter den Nazis, sondern auch vorher und auch nachher in der Bundesrepublik und auch in der DDR gab es Strafgesetze gegen queere Personen, die auch angewendet wurden. Und deswegen steht auch Deutschland hier ganz klar in der Pflicht, natürlich queeren Menschen Schutz zu bieten. Und wenn Deutschland dann Personen abschiebt und dann auch noch in Verfolgerstaaten und mit solchen Argumentationen, wie wir sie hören, dann ist das schon ein ziemlicher Schandfleck aus unserer Sicht.
Der LSVD hat das BAMF immer wieder wegen des Diskretionsgebotes kritisiert und nach aktuellem Stand sogar mit Erfolg, denn es gibt Veränderungen. Welche?
Ja, darüber haben wir uns tatsächlich riesig gefreut. Die Innenministerin, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bekannt gegeben, dass genau diese Prognosen, diese Verhaltensprognosen, wir sprechen hier auch von Diskretionsprognosen, über die wir gerade gesprochen haben, dass die nicht mehr Anwendung finden sollen. Das heißt, was auch noch vollkommen in Ordnung ist, es wird geguckt, wie gefährlich wäre es für eine Person, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, aber für diese Prognose wird immer ein offenes, im Alltag geoutetes Leben als queere Person zur Grundlage genommen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein irakischer Mann nach Deutschland flüchtet und der hat im Herkunftsland diskret gelebt, vielleicht lebt er sogar noch jetzt in der Sammelunterkunft, in der er wahrscheinlich lebt, diskret, heimlich, führt ein Doppelleben, wird trotz und alledem gesagt, wir schauen, wie gefährlich wäre ein Leben für diesen Mann, wenn er denn seine Sexualität oder seine sexuelle Orientierung offen leben würde. Der Versprecher gerade ist auch ganz wichtig, denn auch die Korrektur, es geht nicht um Sexualität, sondern es geht um sexuelle Identität. Wir haben viele Bescheide gesehen, wo das auch durcheinander gebracht wird, wo gesagt wurde, naja, aber im Iran zum Beispiel können auch heterosexuelle Menschen nicht auf offener Straße Sexualität ausleben. Darum geht es aber nicht im Kern, sondern es geht darum, dass man offen mit seiner Identität umgehen kann, offen dazu stehen kann. Und das soll jetzt Maßgabe sein, einem Alltag geoutetes, offenes Leben als queere Person.
Okay, also queere Geflüchtete dürfen nicht mehr in ihr Herkunftsland mit Hinweis auf ein diskretes Leben abgeschoben werden. Wie ernst nehmt ihr denn dieses Argument? Besteht nicht die Gefahr, dass die lokalen Behörden nun andere Argumente und Gründe finden werden für eine Abschiebung?
Erstmal möchte ich was sagen zu dem Wort diskretes Leben. Mir rutscht das auch immer wieder aus. Es ist aber aus unserer Sicht ganz klar ein Euphemismus. Es geht hier nicht um ein diskretes Leben. Diskret klingt wie etwas, was man zu Recht von jemandem erwarten kann. Man soll sich jetzt nicht hier so darstellen und exponieren. Nein, wir reden hier davon, dass Personen gezwungen wurden, ein Doppelleben zu führen, eine lebenslange Lebenslüge aufrechtzuerhalten, um sich zu schützen, um sich auch vor Diskriminierung, vor Gewalt zu schützen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass man eigentlich nicht vom diskreten Leben spricht. Es wird ja auch vom Diskretionsgebot in dem Zusammenhang gesprochen. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen nochmal, ja, die Gefahr besteht. Also das hat sich auch schon in Untersuchungen in anderen Ländern gezeigt, dass immer dann, wenn diese Diskretionsaussagen weniger möglich werden, diese Diskretionsprognosen oder dieses Diskretionsgebot nicht mehr angewendet werden kann, dann finden Ablehnungen vermehrt darüber statt, dass Leuten überhaupt ihre sexuelle Orientierung, ihre geschlechtliche Identität, also zum Beispiel ihr Schwulsein, ihr Lesbischsein, ihre Transgeschlechtlichkeit, dass die nicht mehr geglaubt wird. Und die Gefahr sehen wir auch hier. Es war vorher so gewesen, dass wenn ein Entscheider, eine Entscheiderin ein Asylgesuch ablehnen wollte, dann hat sie häufig eben diese Begründung genommen, dass es dieser Person nicht wichtig sei, ihre sexuelle Orientierung zum Beispiel offen auszuleben und dass sie deswegen das ja auch geheim leben könnte und sich so schützen könnte. Diese Möglichkeit ist jetzt, worüber uns wir sehr freuen, aber nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn heute ein Entscheider, eine Entscheiderin einen Asylgesuch ablehnen will, dann wird sie wahrscheinlich eine andere Argumentation nehmen, und zwar die, dass überhaupt die vorgetragene Geschichte nicht geglaubt wird und in dem Zug auch die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität nicht geglaubt wird. Das ist so, diesen Zusammenhang, das muss man befürchten, dass es den gibt. Trotz und alledem ist es richtig, dass jetzt diese menschenverachtenden Diskretionsprognosen nicht mehr stattfinden, und es ist aber auch im Prinzip okay, dass das BAMF überprüft, ob denn die vorgetragene Geschichte glaubhaft ist oder nicht. Uns ist es dann aber wichtig, dass das BAMF in Zukunft, wenn zum Beispiel nicht geglaubt wird, dass ein Mann schwul ist oder bisexuell ist, das BAMF ordentlich begründet. Warum haben wir das nicht geglaubt? Was war an dem Vortrag unglaubhaft? Was war unplausibel? Das muss dann auch klar dargestellt und begründet werden. Und dann ist es auch okay, wenn im Einzelfall das dann mal nicht geglaubt wird.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen. lsvd.de oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Und wir sprechen weiter mit Patrick Dörr vom LSVD-Bundesvorstand. Nun gibt es ja schon ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2013, das diese Praxis der Bundesregierung eigentlich untersagt. Warum wurde das nun mit einem Verzug von 9 Jahren umgesetzt? Was ist deine Erklärung?
Tatsächlich ist diese Erklärung etwas komplex. Es hat einen, ich nenne es mal soziologischen Aspekt und einen rechtlichen Aspekt. Der soziologische Aspekt ist, glaube ich, dass diese Vorstellung, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transpersonen das Recht haben, nicht nur das zu sein, sondern auch sehr offen damit umzugehen, das im Alltag sozusagen so zu zeigen, dass die relativ neu ist in dieser Gesellschaft, dass sie erst seit einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht Verbreitung gefunden hat. Es ist ja auch so, man kennt das vielleicht selber aus dem Alltag, dass wenn man zum Beispiel ich als schwuler Mann auf der Arbeit erzähle, dass ich am Wochenende mit meinem Partner irgendwie das und das unternommen habe, spazieren war, eine Fahrradtour gemacht hat, dann wird schnell gesagt, ah, du gehst aber offensiv mit deinem schwulen Leben um. Und dann wird nicht vielleicht gesagt, das ist ein ganz selbstverständlicher Umgang mit seinem eigenen Leben, mit seiner Partnerschaft und so weiter. Und ich glaube, dass ähnliche Gedanken hier Anwendung finden, dass man ja durchaus von Leuten erwarten kann, ein bisschen diskret zu leben. Und da kommt dann dieser Begriff wieder. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es durchaus Rechtsprechung gab, die gesagt hat, dass man eben diese Diskretionsprognosen anwenden kann. Die stammt aus dem Vereinigten Königreich. Diese Rechtsprechung ist dann über den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg auch nach Deutschland gekommen. Auch 2013, allerdings vor diesem entscheidenden EuGH-Urteil. Und das BAMF hat dann bevorzugt, diese Rechtsprechung anzuwenden und nicht das EuGH-Urteil, zumindest so wie wir es lesen, zur Anwendung zu bringen.
Nun muss man fairerweise auch dazu sagen, die aktuelle Bundesregierung hat diesen 9-jährigen Verzug nicht für 9 Jahre zu verantworten. Dennoch, seit einem Jahr gibt es diese in diesen Fällen recht progressive rot-grün-gelbe Bundesregierung. Macht ihr die Bundesregierung trotzdem dafür verantwortlich, dass es 1 Jahr gedauert hat?
Ja, natürlich. Die Bundesregierung ist für ihr Handeln verantwortlich und damit ist sie auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass das jetzt so lange gedauert hat. Man muss auch sagen, das, was jetzt passiert ist, ist ja nur die Änderung von einer Dienstanweisung. Das ist ein relativ einfaches Verfahren. Es geht ja nicht darum, dass ein neues Gesetz erlassen werden soll, was ja ein wesentlich aufwendigerer Prozess gewesen wäre. Es ist nur eine Dienstanweisung, die zumindest theoretisch mit einem Handstrich, sage ich mal, gemacht hätte werden können. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil ist aber, das wissen wir ja alle, dass diese Bundesregierung nicht so reinstarten konnte, wie sie reinstarten wollte. Da sind einige Themen dazugekommen, vor allem natürlich der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine und all das, was damit zusammenhängt, womit sich natürlich auch Prioritäten verschoben haben. Aber zuständig ist ja für diese Flüchtlingsfragen vor allem das Innenministerium und da haben wir natürlich alle erlebt, dass jetzt Hunderttausende ukrainische Geflüchtete oder Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, zum Teil lässt sich das sicherlich auch dadurch erklären. Aber man muss auch sagen, ja, es ist eine relativ einfache Frage formell gesehen. Andererseits, es hängt ja einiges damit zusammen. Man muss dann klären, wie hängt das mit anderen Themen zusammen, zum Beispiel mit dem Thema der Konversion, also mit Personen, die von einem Glauben, zum Beispiel vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben gewechselt haben. Kann man da ähnliche Kriterien dann anlegen, wie jetzt bei queeren Geflüchteten? Da hängen einige Themen miteinander zusammen und es ist auch ein recht komplexes Thema. Von daher, ja, wir hätten uns gewünscht, dass Sie schneller handeln. Sie haben es jetzt getan und das ist jetzt auch aber gut so.
Du hast es schon mal kurz angesprochen, das Leben oder teilweise auch versteckte Leben der Menschen, wenn sie jetzt auch hier sind. Also bleiben wir mal bei Menschen, geflüchteten Menschen aus dem arabischen Raum, die dann ja oft in Unterkünften sind, wo sie mit anderen Menschen zusammen sind und sich auch dort weiter nicht outen können. Wie sicher fühlen sich denn die Menschen, wenn sie hier angekommen sind?
Es ist genau wie du sagst, diese Unterkünfte, Sammelunterkünfte sind natürlich Angsträume für queere Geflüchtete. Das heißt, das sagen uns auch ganz viele lesbische, schwule, trans, intergeflüchtete, bisexuelle Geflüchtete, dass wenn sie in diesen Sammelunterkünften leben, noch für sie diese Fluchterfahrung nicht vorbei ist, sondern dass sie sich eigentlich noch fühlen wie auf der Flucht. Oft ist sogar die Lage in gewisser Weise prekärer noch als im Herkunftsland, weil im Herkunftsland hatten viele dieser Personen zumindest ein eigenes Zimmer und eine Tür, die sie zumachen konnten. Und das ist in den Sammelunterkünften nicht gegeben. Dort wird dann vielleicht auch eine lesbische Frau mit drei anderen heterosexuellen Frauen zusammen erstmal auf ein Zimmer gesteckt. Es gibt dann oft Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, aber die müssen dann auch erstmal eingeleitet werden. Und das hängt natürlich auch davon ab, dass überhaupt erstmal erkannt wird, dass es sich bei dieser Person um eine lesbische Frau zum Beispiel handelt und dass sie diese besonderen Schutzbedarfe hat. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen sagen wir auch, es muss mehr getan werden für die Sicherheit von queeren Geflüchteten in den Unterkünften. Aus unserer Sicht muss es mehr spezialisierte Unterkünfte geben für queere Geflüchtete, vor allem in den Bundesländern. Die Bundesländer sind ja für die Unterbringung zuständig. Wir sagen aber auch, dass bei der Verteilung von Geflüchteten auf die Bundesländer, das ist das sogenannte EASY-Verfahren, dass da auch Berücksichtigung finden muss, wenn eine Person einen besonderen Schutzbedarf hat, zum Beispiel, weil sie LSBTI ist. Das findet bisher leider noch nicht statt.
Nun hat ja der LSVD mit seinen Strukturen durchaus mehrere Programme, um sich um diese Menschen zu kümmern. Beim LSVD-Bundesverband sind das die Queer Refugees. Worum geht's da? Was kann der LSVD für diese Menschen tun?
Eine ganze Menge, denken wir. Es ist ja so, dass es sehr, sehr viele lokale oder regionale Initiativen oder Vereine gibt, die sich auch um das Thema queere Geflüchtete kümmern und die sind auch unheimlich wichtig. Es fehlte aber, bevor es das Projekt seit 2017 gab, eine bundesweite Vernetzung der Arbeit, auch eine bundesweite Stelle, die zum Beispiel Materialien entwickelt und die auch die Gebiete in den Fokus nimmt, wo vielleicht ansonsten weniger Vereinsstrukturen, queere Strukturen vorzufinden sind. Und diese Lücken haben wir versucht, mit diesem Projekt zu schließen. Das heißt, die beiden Kolleginnen, die in dem Projekt derzeit arbeiten, reisen durch ganz Deutschland, Schulen, Beratungsstellen, Schulen, Unterkünfte. Sie beraten aber auch Geflüchtete, die sich meistens per E-Mail oder auch seltener per Telefon an sie wenden, fungieren da als Lotsenstelle. Das heißt, wenn sich eine geflüchtete Person zum Beispiel aus Herne an uns wendet, dann würden wir sie wahrscheinlich an eine Beratungsstelle in Bochum, die Rosa Strippe, verweisen, weil natürlich wir die persönliche Beratung nicht ersetzen können. Wir haben aber auch die Webseite, auf der alle Beratungsstellen, die wir zumindest kennen, die spezialisiert sind, gemappt sind, wo auch eine Materialsammlung vorliegt zum Thema queere Geflüchtete und wo sich Unterkünfte, Beratungsstellen, aber auch die Geflüchteten selbst in neuen Sprachen informieren können.
Inzwischen gibt es ja auch Geflüchtete aus der Ukraine, du hast es schon angesprochen. Die Fluchtursache hier ist ja der russische Angriffskrieg, also durchaus etwas anders zu betrachten. Und auch aus Russland flüchten oppositionelle Bürger oder auch junge Männer inzwischen, die nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden wollen. Welche Rolle spielt hier die sexuelle Identität bei den Geflüchteten? Denn auch hier gab es ja in den Herkunftsländern in der Vergangenheit ja durchaus Übergriffe.
Ich glaube, bei deiner Frage muss man auch ein bisschen die Nationalitäten unterscheiden. Man muss ja erstmal sagen, dass die Bundesregierung, was sehr erfreulich ist, ein tatsächlich recht einfaches Aufnahmeverfahren gewählt hat für geflüchtete Personen aus der Ukraine, sodass diese Personen kein Asylverfahren in dem Sinne durchlaufen müssen. Sie können im Grunde von Anfang an eine Privatwohnung nehmen, sie können von Anfang an arbeiten. Das ist natürlich in Anführungsstrichen bitte eine privilegierte Position gegenüber anderen geflüchteten Personen. Und das trifft dann zum Beispiel auch Personen, die jetzt vermehrt aus Russland flüchten, wo natürlich eh die Lage für LSBTI sich auch weiter zuspitzt und schon seit Jahren zugespitzt hat, die jetzt aber im Zuge des Krieges nach Deutschland kommen, damit sie vielleicht nicht eingezogen werden. Und es ist ja so, dass dann die Chance natürlich relativ hoch ist. Das haben wir schon damals bei syrischen Geflüchteten erlebt, wo dann auch viele LSBTI-Geflüchtete gesagt haben, naja, da muss ich ja meine sexuelle Orientierung, meine geschlechtliche Identität gar nicht ansprechen, weil ich ohnehin einen Schutzstatus bekommen werde. Unsere Erfahrung ist aber, dass es trotzdem sinnvoll ist, immer auch die sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität und die Verfolgung, die man deswegen bei Rückkehr erleben würde, im Asylverfahren anzusprechen, weil das natürlich die Chance bietet, auch nochmal einen besseren Schutzstatus zu bekommen, der dann auch eventuell über den Krieg oder über den Bürgerkrieg im Herkunftsland anhält.
Patrick, im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass es noch eine besondere Lage der sogenannten Drittstaatler gibt, die aus der Ukraine kommen. Wie sieht's mit denen aus?
Für die ist die Lage tatsächlich schwieriger. Vielleicht erstmal nochmal, wer sind DrittstaatlerInnen? DrittstaatlerInnen sind in dem Fall Personen, die auch aus der Ukraine geflüchtet sind, auch wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine, die aber selber keine ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. In der Ukraine haben ja auch relativ viele AusländerInnen gewohnt. Zum Beispiel, weil sie dort studiert haben, viele Menschen aus Afrika haben dort gelebt, aus afrikanischen Ländern mussten dann oder wollten dann aber auch vor dem Krieg natürlich fliehen und sind dann auch nach Deutschland gekommen. Und da war und ist unsere Forderung immer, dass diese Personen nicht in das klassische Asylverfahren gedrängt werden dürfen, dass sie sozusagen auch von Anfang an eine schnelle Aufnahme bekommen, dass sie direkt arbeiten dürfen, dass sie direkt eine Privatwohnung nehmen dürfen, eben weil sie auch einen sehr guten Fluchtgrund hatten, nämlich dass die Gefährdung in der Ukraine natürlich massiv ist. Und es ist aber tatsächlich leider so, dass viele dieser Personen jetzt in das Asylverfahren gedrängt werden, keine einfache Aufnahme durch die Ausländerbehörden erhalten und das darf aus unserer Sicht nicht sein.
Was kann denn die Community jetzt tun, die Unterstützung leisten möchte?
Ich denke, man kann eine Menge tun. Ich denke, es sind ja mehrere Themen, über die wir heute gesprochen haben. Das eine Thema ist Afghanistan und da bemerken wir halt, dass die Bundesregierung in dem momentan laufenden Brückenprogramm, also in dem Programm, was läuft, bis es dann zu einem regulären zweiten großen Aufnahmeprogramm kommt, dass die Bundesregierung hier ganz bewusst keine queeren Personen aufnimmt. Die Kriterien so ausgestaltet, dass in diesem Brückenprogramm keine queeren Personen aus Afghanistan aufgenommen werden. Und aus unserer Sicht kann jeder hier auch seinen Teil, jede seinen oder ihren Teil leisten, indem sie sich an die Abgeordneten, an die Politik wendet und sagt, dass das nicht in Ordnung ist und hier den Druck erhöhen. Aus unserer Sicht muss ganz klar sein, die queeren Personen, die jetzt in Afghanistan sind und Schutz suchen, müssen von Deutschland eine Aufnahmezusage erhalten und nicht erst, wenn das geplante Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan kommt. Zum Thema Ukraine ist es ja so, dass wir auch dieses Netzwerk Queere Nothilfe Ukraine unterstützt haben und unterstützen und auch immer noch dazu aufrufen, dorthin zu spenden. Da ist Geld immer noch benötigt, teilweise auch Geld, was in die Ukraine geschickt wird. Das wird vor Ort gebraucht, um dort auch die queeren Strukturen zu erhalten, um interne Flucht zu ermöglichen und die Menschen vor Ort zu unterstützen.
Patrick, zum Schluss. Ist Deutschland jetzt ein gutes Land für queere Geflüchtete, ein Land, das seiner Verantwortung gerecht wird?
Mit Blick auf Afghanistan muss ich ganz klar sagen, leider nein. Dort wird Deutschland momentan nicht seiner Verantwortung gerecht. Dort müsste Deutschland viel mehr tun und müsste auch zügig mehr tun und kann nicht auf ein Bundesaufnahmeprogramm, was irgendwann kommt, vertrösten. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich dieses grundsätzliche Thema queere Geflüchtete anschaut, hat ja die neue Bundesregierung einiges im Koalitionsvertrag vereinbart, dass nämlich die Unterbringung verbessert werden soll, dass es mehr humanitäre Visa geben soll, dass auch die Asylverfahren für queere Geflüchtete überprüft werden sollen. Und das ist ja jetzt erfolgt. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt, dass jetzt diese Diskretionsprognosen abgeschafft werden. Aber wir haben ja auch schon gesagt, nur dadurch, dass sich jetzt die Vorgaben ändern, werden nicht alle Asylverfahren gut laufen. Auch dort wird es weiterhin Probleme geben. Die Begründungen werden sich verschieben. Und alles hängt natürlich auch davon ab, dass Personen im Asylverfahren eine gute Beratung finden. Da ist es ja so, dass die Regierung beschlossen hat, dass die Asylverfahrensberatung, die bisher das BAMF auch durchgeführt hat, in die freie Trägerschaft geht, also Caritas, Diakonie und so weiter. Und in dem Zug soll ja auch eine besondere Rechtsberatung, steht im Koalitionsvertrag, für queere Geflüchtete eingerichtet werden. Und das heißt für uns ganz klar, dass hier queere Beratungsstellen, die es ja einige gibt in Deutschland, gefördert werden müssen dafür, dass sie dann die Beratung vor Ort leisten können und das auch flächendeckend in ganz Deutschland. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft queere Geflüchtete sich nicht an die Regelstrukturen wenden, sich nicht dort mit ihren Problemen, die dort adressieren oder sich dort outen, sondern das ganz oft zuerst bei den queeren Organisationen vor Ort tun und deswegen muss auch deren gute Arbeit gefördert werden.
Patrick Dörr vom LSVD-Bundesvorstand war das. Und nach dem Interview, ganz aktuell, können wir ergänzen, das Engagement des LSVD hat sich ausgezahlt. Denn das humanitäre Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan wird nun auch umgesetzt. Erstmalig werden auch Menschen berücksichtigt, die, Zitat, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder ihrer Religion eine sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergebende, spezifische Gewalt oder Verfolgung erfahren bzw. erfahren haben. Zitat Ende. In der Praxis heißt das, geplant ist, etwa 1000 Menschen aus Afghanistan pro Monat mit ihren Familienangehörigen in Deutschland aufzunehmen. Wenn ihr mehr wissen wollt, die Resolution des LSVD zum Abschiebestopp, speziell von queeren afghanischen Geflüchteten, findet ihr auf lsvd.de. Noch tiefer könnt ihr einsteigen auf der Projektseite queer-refugees.de. Alle Infos dort, auch in 9 Sprachen mit Unterstützungsangeboten für Betroffene. Wenn ihr den LSVD beim Unterstützen unterstützen wollt, ihr könnt helfen mit eurer Spende, mit eurer Mitgliedschaft.
Sonst noch Aktuelles vom LSVD.
Und auch bei einer Veranstaltung, die wir euch heute noch empfehlen möchten, bleiben wir im weitesten Sinne bei unserem Thema heute. Es geht in einem Live-Talk um die Situation der LSBTI in Pakistan. Dazu sprechen wir noch kurz mit Lilith Raza, Fachreferentin bei Queer Refugees. Lilith, der LSVD lädt am 24. Oktober zu einem Online-Talk Situation der LSBTI-Gemeinschaft in Pakistan. Was habt ihr da vor?
Also wir haben einen Aktivist, der auch unser Scholar von Pakistan ist, Maisam Hussain Ansari, der wird uns über die legale Situation sowie auch die soziale und politische Situation von queeren Menschen in Pakistan berichten. Wie sieht es aus mit der Rechtslage und auch wie reagieren die unterschiedlichen Regierungen, zum Beispiel in den letzten 10 Jahren. Wir hatten unterschiedliche Regierungen gehabt. Und darüber hinaus, wie sieht es aus auch mit der religiösen Gemeinschaften?
Magst du uns schon ein kurzes Intro geben? Wie ist denn in ein paar Sätzen zusammengefasst die Lage vor Ort?
Also in den letzten 6 Wochen, die Lage hat sich verschlimmert, würde ich sagen. Es sieht nicht so gut aus. Und es geht leider rückwärts wieder. Wir hatten 2018 mal gehört, dass Pakistan hat jetzt diese drittes Geschlechtseintrag und darunter auch die trans- und intergeschlechtlichen Menschen dürften das dritte Geschlecht auswählen. Aber gerade was alles passiert, das wird von den religiösen Gemeinschaften rückgängig gemacht und Menschen werden ermordet. Bis heute wurden über 50 Transfrauen in unterschiedlichen Städten ermordet und darüber hinaus die Gay-Community, schwule Männer, lesbische Frauen und auch bisexuelle Menschen die leiden auch darunter, weil viele werden auch deswegen schuldig gemacht, dass die Trans- und Inter-Community auch unterstützen.
Wer dabei sein möchte, wo findet man euch?
Ihr findet uns auf unserer Facebook-Seite, das ist Queer Refugees Deutschland. Wenn ihr das auf Facebook gibt, dann findet ihr uns. Und wir werden von 19 Uhr bis 21 Uhr am 24. Oktober online sein. Ich werde das auch moderieren, plus werde ich das auch von Englisch ins Deutsch übersetzen.
Vielen Dank, Lilith Raser vom Queer Refugees Projekt. Weitere unserer Themen und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite lsvd.de unter Veranstaltungen. Und das war's soweit für die erste Ausgabe von Respekt, dem neuen LSVD-Podcast. Ihr könnt diese Sendung auch auf Lulu FM hören, dem Community-Radio in Berlin, Köln, Hamburg, Leipzig, Wien und im Rhein-Neckar-Raum auf Antenne oder überall im Netz unter lulu.fm. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast@lsvd.de. Mehr vom LSVD in einem Monat im Radio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, eine gute Zeit.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de.